Studio und ich begrüße ganz herzlich hier Linda Kreuzer und Wolfgang Sanwald. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Es geht heute um den Lilli-Zapf-Preis und um die Jugendguides. Jugendguides, Jugendführer, erklärt uns bitte mal, was ist das genau? Was sind die Jugendguides?
Ich glaube, da bist du der bessere Ansprechpartner.
Also Jugendguides, jugendliche, junge Erwachsene, die sich aktiv dafür engagieren, Wissen vor allem über NS-Verbrechen vor Ort weiterzugeben und es in einer Art von öffentlicher Wirksamkeit tun. Da gibt es Stadtgänge, da gibt es unterschiedliche Arten von Veranstaltungen, ob das nun Orte in Tübingen, Stolpersteine auf den Spuren der Stolpersteine sind, ob es die Universität und ihre NS-Vergangenheit angeht, ob es der jüdische Friedhof Wankheim ist, Heilfingen, Teilfingen, Biesingen, sehr viele Orte, an denen NS-Verbrechen zum Vorschein kommen und Jugendliche, junge Erwachsene, die sich zur Aufgabe machen, das möchten wir in der Öffentlichkeit vorstellen.
Wie hat das alles angefangen? Seit wann gibt es die Jugendguide?
Ja, wir haben 2010, Landkreis Tübingen in Kooperation mit dem Institut für empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen eine Tagung veranstaltet, Gedenken 21, also Gedenken im 21. Jahrhundert, und haben dabei so eine merkwürdige Konstellation festgestellt: Jugendliche und junge Erwachsene im Gegensatz zur landläufigen Meinung interessieren sich für das Thema. Schule sagt aber, die Jungen interessieren sich nicht. Gedenkstätten beobachten, da kommt niemand außer nach Dachau oder halt so in die großen Gedenkeinrichtungen. Und da haben wir gesagt, wir machen bewusst ein Projekt der außerschulischen Jugendbildung. Also offenbar hat es irgendwie mit Jugend und Schule nur bedingt funktioniert. Also außerschulische Jugendbildung, Formen der offenen Jugendarbeit, wo es um Eigenmotivation Jugendlicher geht, sie wollen etwas zur Gesellschaft beitragen, und daraus haben wir dann dieses Jugendguides-Qualifizierungsprojekt entwickelt.
Was beinhaltet das alles?
Das sind im Jahr 40 Qualifizierungsstunden, also wir machen immer pro Jahr einen Qualifizierungslehrgang. Das fängt vor den Pfingstferien an, jedes Jahr am Wochenende vor den Pfingstferien. Ich meine, jetzt haben wir gerade natürlich mit Corona ein bisschen eingeschränkte Bedingungen, aber sonst 3 Tage Exkursion. Dann sind es insgesamt 40 Stunden Exkursion, Seminare, Workshops. Das Ziel ist immer, die Beteiligten formulieren ihre authentischen Positionen zu den Themen und vertreten die öffentlich und sind da sehr schnell in einem Modus drin: Informationserwerb, Informationswiedergabe, Umgang mit Gruppen, eigene Positionen formulieren. Das bringt der Gesellschaft sehr viel und aber auch den Jugendlichen hoffentlich.
Linda, du bist inzwischen gerade auch aktuell Teil dieses Qualifizierungsprogramms. Wie bist du dazugekommen? Wie hast du davon mitbekommen?
Ganz stupide. Erstmal war Planung, was belege ich im Sommersemester 2021 für Seminare. Und wir müssen im Rahmen des Studiums immer solche Schlüsselqualifikationen machen, heißt es. Und manchmal haben auch die einzelnen Fächer quasi eigene Veranstaltungen, und da hatte ich dann eben dort als Seminar die Jugendguide-Qualifizierung gesehen. Eine Freundin von mir, mit der ich das auch zusammen mache, war davor schon bei einer anderen Jugendguide-Qualifizierung und hat da auch sehr positiv von berichtet, und sie hat auch ihren Schwerpunkt auf jüdisches Leben. Und hatten uns dann angemeldet, weil ich sowas auch super wichtig finde und auch sehr spannend finde, wie kann man Wissen aneignen und vor allem dann auch das gelernte Wissen wieder weitervermitteln. Und gerade das Thema NS-Zeit ist auch einfach ein super wichtiges Thema. Vor allem aktuell finde ich es wichtiger denn je. Genau, und so bin ich dann dazu gekommen, und es hat dann es war April oder Mai, hatte das dann gestartet, und ja, läuft immer noch sehr gut und macht auch super viel Spaß.
Also du hast den Link zur Uni, gibt's nach wie vor, das taucht da immer noch auf, auch dieses Programm.
Also das ist quasi im Vorlesungsverzeichnis, das ändert sich ja immer jedes Semester, gibt es dann ein anderes Vorlesungsverzeichnis. Aktuell wird es wahrscheinlich dann nicht drin sein, aber dann für die Veranstaltungen, dann für nächstes Sommersemester könnte es dann wieder drin sein. Da dann, wenn die Studierenden Interesse haben, kann man sich da natürlich über den Weg anmelden, aber man kann es natürlich auch, gerade auch für SchülerInnen dann oder auch Studierende, die vielleicht nicht unbedingt EKW studieren, können dann natürlich auch über die Website sich so anmelden.
Wer ist da aktuell alles in dem Team, in dem Pool?
Ich glaube, tatsächlich sind es hauptsächlich SchülerInnen. Die kommen dann auch ganz oft von ich glaube, der Geschwister-Scholl-Schule sind da ganz viele. Und die bewegen sich auch im Alter von 14 bis 18. Also da ist, glaube ich, wirklich jedes Alter vertreten. Und dann gibt es noch ein paar von uns Studierenden, die auch mit dabei sind.
Und wie empfindest du so quasi diese, ja, doch eine sehr breite Altersstruktur auch oder die Zusammensetzung der Gruppe?
Es ist super spannend, weil natürlich auch jedes Alter und ich glaube auch als Studierender man dann doch manchmal nochmal eine andere Perspektive hat auf die Dinge oder auch anders vorgeht in seinem Arbeiten, was dann vielleicht manchmal auch wieder schwierig sein kann, weil man dann doch auch als Studierender, ich bin jetzt auch schon am Ende von meinem Studium, vielleicht teilweise dann ein anderes Wissen oder an einem anderen Wissensstand ist. Und man da dann natürlich dann manchmal viel Geduld auch haben muss. Aber das finde ich auch vollkommen okay und man kann sich da natürlich auch immer gegenseitig unterstützen.
Und was habt ihr bisher so alles gemacht? Gleich am Anfang eine Exkursion oder was, wie sind die Etappen bisher so gewesen?
Also gestartet haben wir ja leider online. Da war Frühling, da war Corona leider noch, oder ist es ja immer noch, aber da war auch noch voll mit Online-Uni und allem. Deswegen hatten wir da erstmal so ein 3-Tages quasi Online-Intensiv-Workshop, wo natürlich erstmal ein bisschen erklärt wurde, was sind überhaupt die Jugendguides, was machen die Jugendguides und schon mal so ein bisschen thematischen Einstieg. Dann gab es auch einen Workshop, da ging es auch eher um diese Vermittlung. Da war ich aber zum Beispiel leider nicht da, weil ich dann von der Uni dann wieder auf einer anderen Exkursion war. Und dann hat es quasi so im Sommer, Herbst dann gestartet mit diesen thematischen Workshops, wofür man dann sich anmelden konnte. Also man muss auch nicht alle Workshops machen. Da ging es dann zum Beispiel über die Tübinger Stolpersteine oder auch die Uni unterm Hakenkreuz. Und da hat man dann eben diese Workshops an einem Tag gemacht, immer sonntags, intensiv dann sich mit einem bestimmten Punkt beschäftigt. Und danach gab es dann in der Regel immer eine Führung, wo man dann wirklich auch Gruppen, die sich davor anmelden konnten, dann über das Thema oder dann durch die Stadt oder auch durch die Uni dann geführt hat.
Also du gleich selber das Wissen aktiv angewendet.
Genau, weil das ja auch letzten Endes Ziel der Qualifizierung ist.
Und welche Formen vom Wissen hast du dir da quasi auch neu angeeignet oder welche Qualifikation würdest du jetzt da sagen, sind bei dir dazugekommen?
Also man geht natürlich immer rein mit, gerade auch als Studentin, man hatte es ja in der Schule, ich sogar zweimal mit Realschule und dann später nochmal im Gymnasium und denkt natürlich auch immer, ich weiß ja eigentlich schon alles, es ist ja nichts Neues, aber gerade jetzt, wenn man sich auch nochmal so intensiv mit dem Thema beschäftigt und vor allem auch mit diesem regionalen Bezug, und ich glaube, das ist auch so der größte Punkt, den man sonst einfach mehr oder weniger immer sehr außer Acht lässt, gerade auch in der Schule. Wie war eigentlich die NS-Vergangenheit wirklich hier vor Ort in Tübingen selber? Und gerade Tübingen hat da schon auch eine sehr große Vergangenheit, die man so einfach in der Schule nicht vermittelt bekommt. Und ich glaube, das war für mich auch so ein ganz großer Aspekt, den man da auch nochmal gemerkt hat, okay, man muss auch wirklich in die Orte selber reingucken, wie war es dort. Und auch also ein anderer Punkt, der mir dann nochmal bewusster geworden ist, dadurch, dass wir auch viel mit Quellen aus dem Archiv gearbeitet haben, wo man dann auch von Shoah-Opfern hier aus Tübingen auch einzelne Dokumente hatte, auch nochmal zu merken, okay, hier in Tübingen selber gab es auch viele Opfer der Shoah und hat dann da auch wirklich diese einzelnen Geschichten der einzelnen Personen nochmal intensiver kennengelernt.
Wie ist dieses Curriculum denn dann so entstanden und diese einzelnen Quellen, wie habt ihr die ausgewählt bei der Entwicklung auch dieser Ausbildung? Und
Also wir haben sehr früh so ein Feedback gehabt derjenigen, die dann mitgemacht haben, dass wir genau solche Punkte identifizieren konnten, was erweckt eigentlich Interesse. Weil es geht, wie gesagt, es ist nicht schulisch, es geht um eigenes Interesse. Wo liegen die Interessen? Und tatsächlich dieser unmittelbare Lebensraum, die Lebenswelt, wo Jugendliche, junge Erwachsene sich bewegen, jeden Tag. Und darin zum Vorschein zu bringen, was war hier, also konkret, wo ich stehe, so ein altes Prinzip, das man ja hat in diesen sozialen Bewegungen, hier stehe ich und was war hier. Das Zweite ist dann, was die Linda gerade auch schon gesagt hat, diese biografischen Bezüge, also die Erzählbarkeit von Schicksalen, das ist etwas, worauf ja die Erinnerungskultur generell fast ausschließlich gesetzt hat lange Zeit, gerade mit Zeitzeugengesprächen und so weiter. Da ist gerade ein enormer Umbruch. Und dann das dritte Element, was wir erkannt haben, die Wirksamkeit. Also jeder Workshop, den versuchen wir mit Wirksamkeit, gesellschaftlicher Wirksamkeit zu verbinden. Und die drei Elemente machen es aus. Und wir haben dann eben die Bestandteile. Es gibt Seminare, da geht es darum, wo stehe ich selbst und wie gehe ich mit Gruppen um, wie drücke ich das aus, was ich selbst bin. Es gibt diese Workshops, die haben einen starken inhaltlichen Charakter. Da präsentieren wir Quellen aus dem Stadtarchiv, die diese Verbindung zum Ort und zur Lebenswelt schaffen. Nicht viele, sondern es geht darum, eine Quelle, die anzugucken, die vorzustellen. Da steckt so unendlich viel drin. Und damit arbeiten die Jugendlichen in Gruppen alleine. Also wir legen auch sehr viel Wert drauf, dass das keine Vorträge sind, sondern dass Eigenarbeit zu Ergebnissen führt. Und das Ganze dann eben münden in diese Form der Wirksamkeit.
Bei diesem Archivmaterial, da eben nicht sich davon nicht erschlagen zu werden davon, ja. Also es gibt so viel Material und da dann, wie wählt man da dann das Passende aus? Also ja. Präsentiert ihr eine vorgefertigte, eine Vorauswahl oder welche Möglichkeiten haben die Jugendlichen, die Guides dann selber auch da nochmal auszuwählen? Und auch wie geht man um mit der Menge? Ja. Quellenmaterial.
Also natürlich ist es so, dass wir in einem begrenzten Zeitbudget arbeiten. Also 40 Stunden ist ist viel, also total klasse Engagement von allen, die da dabei sind, 35 dieses Jahr. Und seit wir das begonnen haben, gab es das jährlich. Also das heißt, da sind wir jenseits der 300 Qualifizierten. Das ist das sozusagen der limitierende Faktor und da kommt natürlich Expertise ins Spiel. Also dass ich als gelernter Archivar einfach einen Einblick habe in die Quellen, dass ich als empirischer Kulturwissenschaftler eine Ahnung davon habe, was hat welche Relevanz, welche narrativen Konstruktionen knüpfen sich an was an. Also sprich, das ist eine Vorauswahl, die von uns, vom Leitungsteam, ich und Kolleginnen der offenen Jugendarbeit kommt. Und wir haben da natürlich einen Plan damit, aber es ist offen. Also es ist nicht Reproduktion von Wissen, eben anders als Schule. Es geht nicht darum zu sagen, bei der Quelle muss hinterher dieses oder jenes rauskommen, sondern da ist eine Quelle, von der wissen wir, da steckt einiges drin, da kann man was damit machen, entdeckt jetzt diese Quelle.
Was mich noch interessieren würde, wird im Rahmen von dieser persönlichen Auseinandersetzung, wo man steht, werden die Teilnehmenden dann auch dazu aufgefordert, in ihrer Familie nach Hintergründen zu schauen, nach Vergangenheit?
Also ich würde jetzt nicht sagen explizit aufgefordert, aber man macht es irgendwie automatisch, weil gerade weil man durch diese Arbeit mit den Quellen diesen individuellen persönlichen Bezug dann zu einzelnen Personen hat, kommt man natürlich selber in dieses Hinterfragen, wie war es eigentlich bei mir in der Familie? Und das habe ich tatsächlich auch seit der Jugendguide-Qualifizierung versucht. Also es ist natürlich immer schwierig. Bei mir zum Beispiel lebt auch nur noch meine Oma und die ist über 90 und da ist es natürlich mittlerweile auch schwierig, mit den Personen drüber zu reden. Aber jetzt zum Beispiel über Weihnachten, als ich bei meinen Eltern war, haben wir auch ein bisschen über das Thema gesprochen und da habe ich schon auch mal ein bisschen intensiver nachgefragt, als ich es früher gemacht habe.
Und tatsächlich in den Seminaren, also authentisch agieren als Jugendguide, das haben wir von Anfang an auch zweitägig dabei gehabt. Das macht ein Friedenspädagoge, der Andreas Bayer. Und der Ansatz, der uns, das haben wir gemeinsam dann entwickelt, wichtig war, ist tatsächlich bei solchen persönlichen Geschichten auch abzuholen. Aber das müssen nicht die Geschichten in Bezug auf NS-Verbrechen sein, sondern er bringt zum Beispiel von sich immer eine Geschichte von israelisch-palästinensisch-deutscher Begegnung ein. Sprich, die Relevanzbezüge aus dem Thema Befassung mit NS-Verbrechen sind nicht unbedingt die der Vergangenheit, sondern es geht ja immer um die Fragestellung, was hat es mit der Gegenwart zu tun? Das hat mit einer Gegenwart in Deutschland zu tun, wo jetzt gerade noch die allerletzten Prozesse gegen irgendwelche KZ-Aufseher oder Rechnungsführer in KZs oder so stattfinden. Das hat aber vor allem auch mit einer politischen, internationalen, nationalen, mit einer Situation des Umgangs innerhalb der Gesellschaft mit zu tun. Und das spielt in diesen Seminaren dann immer eine sehr große Rolle.
Was kam da raus bei deinen Nachforschungen?
Also was ich zum Beispiel wusste, also die Familie vom väterlichen Seite, also von meinem Papa, meine Oma und mein Opa kommen ursprünglich aus dem Sudetenland. Und da, das ist natürlich eine super interessante Geschichte, weil ich das mit der Familie von meiner Mutter recht gut gegenüberstellen kann, weil das eigentlich relativ konträr war, was damals passiert ist, weil meine Oma und mein Opa im Sudetenland wurden dann natürlich, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr das war, wurden ja dann irgendwann vertrieben von den Tschechen und mussten dann quasi nach Deutschland fliehen, in Anführungszeichen. Und für meine Oma zum Beispiel waren dann natürlich die Deutschen so der Auffangbecken, so die Retter für sie. Und mein Opa war auch bei der SS als Soldat und war auch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft zum Beispiel. Während bei der Familie von meiner Mutter, die hatten sehr viele Kinder. Drei Söhne sind auch im Krieg gefallen. Und mein Opa zum Beispiel, der war zum Kriegsendzeitpunkt gerade noch 16, 17. Und der musste damals, ich weiß nicht mehr genau, was da die Aufgabe war, aber ich meine, solche Aufräumarbeiten machen und sind dann teilweise, also eine Geschichte, die meine Mutter immer erzählt, dass er, das war glaube ich irgendwo Richtung Baden, da mussten die auf einem Gleis oder einem Bahnhof irgendwas aufräumen, sind dann weggefahren und kurz danach wurde der gesprengt. Also das hätte auch ganz anders laufen können. Oder gerade gegen, also als dann ganz Ende des Krieges war, zum Beispiel bei uns in der Stadt, wurden dann alle in dem Alter in die Stadthalle gebracht und mussten sich melden. Wo mein Opa dann gesagt hat, ja, er hätte sich ja schon für die Luftwaffe gemeldet und hat dann natürlich gelogen und wurde dann wieder rausgeschickt. Und die haben zum Beispiel auch daheim immer illegalerweise amerikanisches Radio gehört. Mein Uropa war dann auch später, der hatte enge Beziehungen zu Gottlob Kamm. Das war ja damals dann, war das der erste, auf jeden Fall Minister dann von Baden-Württemberg oder von Württemberg dann nach dem Krieg, war dann auch bei uns in der Stadt in der Entnazifizierung mit drin beteiligt. Und das fand ich auch super interessant, irgendwo auch innerhalb der Familie so verschiedene Gegenseiten zu sehen.
Welchen Einfluss haben solche quasi Nachforschungsergebnisse auch auf deine heutige Position, gerade wenn es darum geht, deine Position auch zu bestimmen und einen Umgang damit?
Vor allem auch dieses Bewusstmachen, in meiner Familie gibt es genau so eine Vergangenheit auch. Und ich glaube, das ist super wichtig, das zu hinterfragen, weil es sehr viele Familien gibt und wenn nicht sogar eigentlich jede, in Anführungszeichen, deutsche Familie vielleicht auch so solche Geschichten in der Familienvergangenheit hat. Und ich glaube, wenn man sich dessen auch mehr bewusst macht, dass in der eigenen Familie es eben auch solche Geschichten gibt, dann stärkt es vielleicht auch das Bewusstsein, okay, man muss da ganz viel aufarbeiten und Deutschland hat eben die Vergangenheit und vor allem auch sehr, sehr viele Menschen haben diese Vergangenheit und werden dann ja auch nachträglich geprägt. Also meine Eltern zum Beispiel sind auch Nachkriegskinder. Die prägt es dann natürlich auch wieder in einer Art und Weise und so kann man vielleicht auch dann im Nachhinein auch so diesen Gesellschaftswandel besser nachvollziehen oder halt eben auch daraus lernen, was muss ich besser tun oder was kann ich besser machen.
Das prägt ja auch dich noch, ne? Als mit dem Abstand von 2 Generationen fast.
Natürlich, weil, also natürlich rede ich da auch aus der Perspektive als Studierende, die sich sowieso intensiver, also gerade auch seit letztem Jahr sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, rede ich da natürlich vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, aber man sensibilisiert sich selbst auch für das Thema.
Und du kannst es dann auch weitergeben, ne? Das ist ja auch eben dieser große Baustein hier mit der Wirksamkeit. Was hast du da auch an die Hand bekommen, quasi diese Erfahrungen, dieses Wissen auch weiterzugeben an Gruppen, an Einzelpersonen und ja bei Führungen?
Natürlich gibt es da immer, also man hat natürlich dann eine Gruppe vor sich, wo man erstmal, sag ich mal, faktisch ein bisschen erzählt. Zum Beispiel bei den Stolperstein hatte ich dann eine spezifische Familie oder halt eben eine spezifische Gruppe von Stolperstein, die eben einer Familie gehört hat. Da erzählt man natürlich erstmal faktisch, okay, die Familie hat dort gelebt und das ist mit denen damals passiert. Aber man versucht es schon, oder beziehungsweise ich versuche das dann schon auch auf eine verständliche und vor allem, ich glaube, das ist sehr wichtig auch zu vermitteln, dass es wirklich passiert ist und eben nicht reine Fakten sind, die in der Vergangenheit passiert sind, sondern auch bei anderen Menschen wiederum diese Sensibilität wieder näher zu bringen.
Was ist der Unterschied, wenn ein Jugendguide dasteht und wenn im Vergleich zu einem alteingesessenen Stadtführer, alteingesessene Stadtführerin? So?
Das ist ein Riesenunterschied. Also wir sind bei den meisten dieser Stadtgängen, also wenn die Qualifizierung stattfindet, auch dabei, also ich selber oder eine Kollegin, einfach auch so als Rückfallebene und so. Aber wir sind eigentlich gar nicht groß gefragt. Also das ist total klasse, sondern das läuft immer gut. Aber man weiß natürlich nicht, wer da kommt. Und tatsächlich, es sind einige Ältere auch immer dabei. Manche kommen so mit der Familie. Also es verteilt sich so von den Generationen her eher auf so Ü60 und ich sag dann mal noch U30 und dann noch die Verwandten der Jugendguides. Und diese Gruppen, da merkt man bei den Älteren, die finden total klasse, dass sich Jüngere für das interessieren, was sie für sich für sehr wichtig halten. Entweder aus gesellschaftlichen Gründen oder aus persönlichen Gründen. Und da nehmen wir auch wahr, dass die Hauptaussage der Jugendguides, die dann rüberkommt, ist, wir interessieren uns für dieses Thema. Das Thema ist uns wichtig. Das ist somit die Hauptbotschaft, die sich durchzieht, auch bei dem ganzen Projekt. Also wenn ich vorher gesagt habe, wir, dann ist das eben Landkreis Tübingen, der das Ganze finanziert, aber Kulturgut e.V., ein Verein, der Träger ist. Und dann mit der Uni zusammen, da lassen sich halt Sachen machen, da wird aber auch Geld investiert. Es kostet die Jugendlichen, jungen Erwachsenen nichts, wenn sie teilnehmen. Bis hin, das Jahr haben wir dann noch eine Exkursion nach Theresienstadt gemacht, mehrtägig. Das ist alles drin und das rechtfertigt sich eben insgesamt dieser Aufwand durch die gesellschaftliche Bedeutung. Und diese gesellschaftliche Bedeutung ist schon das, was man ja immer sagt bei Gedenkarbeit und so weiter. Es kommt darauf an, dass jüngere Generationen die Themen auch für sich entsprechend bewerten und sagen, ja, da investieren wir unsere eigene Zeit dafür.
Inwiefern ist das hier ein Alleinstellungsmerkmal vom Landkreis Tübingen oder gibt es das auch in anderen Städten, Regionen?
Tatsächlich haben einige das dann übernommen von uns. Also wir haben dann nochmal 2, 3 Tagungen gemacht, national, international zum Thema. Und zum Beispiel Mittelbau Dora, da hat sich dann eine Initiative entwickelt, die das dann auch übernommen hat. In Baden-Württemberg hat sich die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkinitiativen auch damit befasst und dann etwas Eigenes konzipiert, wo auch so eine Qualifizierung stattfindet. Die zielt aber mehr darauf, Nachwuchs für die Gedenkstättenarbeit zu gewinnen und quasi da so eine Reproduktion dessen zu erreichen, was man da an Kenntnissen hatte. Sonst ist das also vom Entstehen her, von der Ausformung her tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, das wir hier haben, ausgehend vom Landkreis Tübingen. Denn die Teilnehmenden laden wir aus ganz Baden-Württemberg ein und es ist so ein Profil der Teilnehmenden, dass etwa 1/3 Stadt Tübingen ist. Da spielt die Geschwister-Scholl-Schule eine große Rolle, aber auch weitere Schulen. Da hat es halt Tradition. Dann ein weiteres Drittel aus dem restlichen Landkreis, Rottenburg, Mössingen und so weiter. Und das letzte Drittel dann aus dem übrigen Baden-Württemberg, auch bis hin Rheinland-Pfalz oder Hessen nehmen ab und zu welche teil. Uns ist wirklich jeder extrem wertvoll, der bereit ist, diese Zeit zu investieren.
40 Stunden im Verlauf von dem ganzen Schuljahr, wo die SchülerInnen ja eh schon zugepflastert sind mit Aufwand, kriegen die dann anderweitig schulfrei oder wie kriegt er die geködert?
Also das Leitprinzip ist wirklich diese Eigenmotivation, das konkurriert mit dem, was man sonst tun könnte. Man könnte auch in die Disco gehen, man könnte Blättle austragen in Briefkästen und sich ein Taschengeld verdienen. Also in der Tat, wir konkurrieren um diese selbst eingesetzte und bestimmte Zeit. Das ist ja auch das Prinzip der offenen Jugendarbeit. Das heißt, wir stehen tatsächlich immer in der Situation, das Ganze attraktiv machen zu müssen, inhaltlich von der Botschaft her. Und es funktioniert gut. Ich habe vorher die Zahlen gesagt. Aber natürlich versuchen wir zu unterstützen. Wir erleben sehr kooperative Schulen. Also wir gehen meistens auf Wochenenden. Also unsere Workshops sind immer am Sonntag. Da gibt's keinen Unterricht, der ausfällt. Wenn dann aber irgendwelche Schulklassen geführt werden müssen, haben wir nie ein Problem, dass Schulen sagen, okay, wir stellen die Schülerin, den Schüler frei, der das machen möchte. Uni ist sowieso noch mehr Selbstbestimmung. Und an der Uni haben wir tatsächlich das ins Curriculum aufgenommen. Also ich unterrichte bei der empirischen Kulturwissenschaft, biete es da immer als Seminar entsprechend an. Und da wird es halt bewertet wie eine normale Seminarleistung. Wenn Jugendguides dann aktiv sind, also das heißt, sie haben die Qualifizierung gemacht und stehen dann zur Verfügung, um Schulklassen oder öffentliche Stadtgänge anzubieten, dann bekommen sie eine Aufwandsentschädigung. Die ist nicht sehr hoch, aber wir möchten ermöglichen, dass jemand nicht Blättle verteilen muss, um sein Taschengeld zu verdienen, sondern dass er auch das machen kann.
Also das erhöht dann auch die Verbindlichkeit oder wie sind die Erfahrungen damit, dass die Leute danach nach dem Jahr der Qualifizierung auch noch dabei bleiben?
Also uns ist jeder wichtig, der es gemacht hat. Das sind Multiplikatoren. Also meine Unterstellung ist, fürs Leben ist das etwas, was man sich erworben hat. diejenigen, die dann längerfristig dabei sind, da würde ich sagen, so nach 3 Jahren vielleicht noch 10%, aber das ist schon ganz schön viel. Und darauf kommt es uns nicht unbedingt an, aber wir bieten ständig Veranstaltungen, Formen der Wirksamkeit, wo die Jugendguides dann sich einbringen können, wenn sie das möchten.
Und ist dann auch so, wenn ein Jugendguide jetzt sagt, ich würde gern mitmachen, aber ich spreche zum Beispiel nicht so gern vor Gruppen, dass man da verschiedene Formate je nach Stärke und Bereitschaft irgendwie findet, dass die Jugendguides sich halt an verschiedenen Stellen einbringen können?
Also die Werbebotschaft, mit der wir Jugendguides suchen, ist eigentlich immer diejenigen, ihr könnt öffentlich auftreten. Deshalb haben wir das eigentlich selten. Aber was wir jetzt aufbauen, da sind wir gerade dran. Das wird demnächst starten. Wir möchten eine Art von Jugendguides-Redaktion für Arbeit in Social Media basierend auf einer Homepage-Plattform, vielleicht auch mit Radio, da können wir uns vielleicht auch nochmal verständigen und austauschen, aufbauen, wo jetzt die Eingangsidee ist, dass das genauso ein Einsatzbereich, eine Form der Wirksamkeit ist, die die Jugendlichen dann einbringen können. Gut, hinter dem Mikrofon herrscht auch eine bestimmte Öffentlichkeit, das kann man dem nicht absprechen, aber vielleicht ist das dann eine Form, die dort auch liegt. Also wir suchen schon immer aktiv nach Formen, wo wir davon ausgehen, also wir lernen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr gut kennen bei diesen Qualifizierungen und suchen immer nach Formen, wie wir dort jetzt angepasst Angebote machen.
Also auch im virtuellen Raum dann vielleicht irgendwann mal, wie sieht es denn aus, wenn das so Tübingen zentriert ist auch ein bisschen oder 30% von Tübingen und auch viel in Tübingen passiert, wie geht ihr damit um mit der Gedenkstättenlandschaft, die sich ja dann halt auch auf dem flachen Land oder eben, wenn du sagst, auch Teilnehmende aus ganz Baden-Württemberg da teilnehmen, dann was ist da noch im Portfolio sozusagen? Ja.
Also wir machen diese Workshop-Termine immer abhängig von der Interessenlage der Teilnehmenden. Und wir haben deshalb tatsächlich schon Workshops in Haussach im Schwarzwald, in Freudenthal, also in Leonberg, also dort, wo entsprechende Gedenkstätten sind, durchaus auch gemacht. Das heißt, das spielt bei uns immer eine ganz große Rolle, mit großer Aufmerksamkeit die Qualifizierung zu begleiten und gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Interessen und dafür spezifische Angebote zu machen. Grafeneck, das Thema Euthanasiemorde, Zwangssterilisierung gehört oft zu dem, was großes Interesse findet, wo wir dann Angebote machen. Und die Gedenkstättenlandschaft ist auch so, dass sie oft so Anschlussmöglichkeiten bietet. Also wenn dann Jugendliche teilnehmen aus Albstadt oder so, dann liegt es für die relativ nahe an der Gedenkstätte Biesingen zum Beispiel oder Albstadt Lautlingen, Stauffenberg mitzuarbeiten. Und da suchen wir dann immer nach Anschlussöffnungen. Und es sind einige, die Qualifizierung mitgemacht haben, die heute noch in unterschiedlichen Gedenkstätten sich dann auch engagieren. Also uns ist nicht wichtig, wo sie sich engagieren, auch nicht unbedingt, dass sie sich in einer bestimmten Form engagieren, aber es freut uns natürlich enorm, wenn da so ein Transfer gelungen ist.
Und wenn es eben viele Möglichkeiten gibt, anzudocken. Ihr seid in Theresienstadt gewesen, das ist ja nochmal weiter jetzt aus dem Kreis weg, aber wie hast du diese Exkursion empfunden?
Also ich glaube, die Exkursion, mir fehlen da auch ehrlich gesagt immer ein bisschen die Worte, wenn ich darüber erzähle, war, glaube ich, von der ganzen Jugendguide-Qualifizierung und ich würde, glaube ich, sogar behaupten, von bisher mit dem, mit dem ich mich beschäftigt habe über die NS-Vergangenheit, mit das Eindrücklichste. Ich meine, ich habe hier ja auch eine ganze Podcast-Folge darüber gemacht. Es war sehr, sehr beeindruckend und ich glaube auch auf vielerlei Hinsicht. Ich finde diese Stadt an sich schon wahnsinnig eindrücklich, gleichzeitig auch irgendwo skurril, weil es ein Ort ist, an dem so viel Leid passiert ist als jüdisches Ghetto, wo jetzt aber wieder Menschen leben, das jetzt wieder eine relativ, in Anführungszeichen, normale Stadt geworden ist. Und wenn man dann wirklich vor Ort ist, und ich glaube, wirklich vor Ort zu sein, am authentischen Ort zu sein, ist sowieso immer noch mal was anderes, als über den Ort zu reden. Und wir hatten da auch eine ganz, ganz tolle Führung mit selber Jugendlichen, die dort ihr FSJ machen. Und dann auch noch ein Gespräch mit einer Zeitzeugin, die dort war. Das war auch mein erstes richtiges Zeitzeugengespräch. War sehr, sehr eindrücklich. Kann ich auch wirklich immer nur jedem ans Herz legen, wirklich mal an die Orte wirklich hinzufahren und sich dort reinzufühlen, dort durchzulaufen, sich das anzuschauen.
Ja. Was? Ja. Und das kann man auch dieses Jahr wieder tun. Tatsächlich, die Jugendguides-Quali ist jedes Jahr auf der Homepage www.jugendguide.de. Findet man die Infos dazu. Also startet wieder vor den Pfingstferien und auch dieses Jahr im Dezember haben wir wieder so eine Theresienstadt-Exkursion geplant. Mal gucken, ob die Infektionslage so ist, dass wir es dann auch durchführen können. Die letztjährige Exkursion hatte ich dreimal vorher geplant und zwar leider immer ein Problem. Wir konnten es dann eben erst letztes Jahr durchführen.
Aber immerhin, es hat geklappt und ja, da du hast nochmal auch jetzt den Punkt angesprochen oder vorhin du hast gesagt, na, Täter, die letzten TäterInnen stehen vor Gericht, aber auch die ZeitzeugInnen nehmen ja rapide ab und so. Was bedeutet das für die erinnerungskulturelle Arbeit?
Ja, also es ist ein Riesenumbruch, den wir da gerade erleben, weil im Grunde genommen das, was wir heute als Erinnerungskultur bezeichnen, in der Bundesrepublik extrem stark auf Zeitzeugengesprächen, Interviews aufbaut, auf deren Zeugenaussagen. Und das ist, da haben wir vor 2 Jahren eine internationale Tagung online durchgeführt, dann mit den Gedenkstätten, mit Oswiecim, mit Terra, sind dann deutschlandweit unterschiedliche Gedenkeinrichtungen, die knapsen alle enorm an diesem Thema. Also wie machen wir das? Wir haben gerade gehört in Theresienstadt, wir hatten noch eine Zeitzeugin, die als junges Mädchen dort in dieses KZ-Ghetto kam, dann weiter nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde, überlebt hat und jetzt im hohen Alter als Zeitzeugin zur Verfügung steht und das in einer wunderbaren Weise auch rüberbringt, also wirklich auskunftsfähig ist und anspricht, aber Mitte 90 jetzt ist. Und das macht das Thema absolut deutlich. Und die Antworten sind nicht einfach. Also man kann jetzt nicht sagen, man macht statt den Zeitzeugen irgendwelche Videos, die man aufgezeichnet hat, indem man die wieder abspielt. Da gibt es Überlegungen, das gibt es auch. Da gibt es ja riesengroße, auch internationale Sammlungen entsprechender Interviews. Aber die Frage ist dann immer, das setzt Arbeit voraus, das setzt Erschließung voraus, wie funktioniert das dann? Also mir fehlen da noch die Antworten. Für mich ist gerade die wichtigste Antwort, dass wir vor Ort suchen, also wir sagen dazu Vor-Ort-Prinzip, was ist in der konkreten Lebenswelt, dann solche biografischen Bezügen nachgehen, solche Dinge in den Mittelpunkt zu stellen. Aber es ist noch offen und ich glaube auch, es wird nicht eine eindimensionale Antwort geben, sondern es wird ein Bündel von unterschiedlichen Reaktionen geben.
Wie ist denn das bei Zeitzeugen? Die werden ja wahrscheinlich immer wieder gefragt, ob sie zu einem Thema irgendwie referieren können, ob sie da dabei sein würden. Werden die dafür auch aufwandsentschädigt oder werden sie trainiert, dass sie irgendwie auch da nochmal in Workshops kommen. Ich stelle es mir relativ schwierig vor, als ältere Person da auf einmal ständig Schulklassen und so Auskunft zu geben und da auch immer alles ins Gedächtnis zu rufen.
Also die Zeitzeugin, die jetzt in Theresienstadt da war, da gibt's, und das finde ich sehr wichtig und fair, tatsächlich ein Honorar für sie als Zeitzeugin, dass sie da aufgetreten ist. Da verdienen die auch nicht viel. Also man sieht, das ist nicht die Ursache dafür, dass sie Zeitzeugin ist. Wir hatten hier in Tübingen lange Zeit von einer privaten Initiative organisiert, einen Zeitzeugen, der leider jetzt verstorben ist. Dieser Zeitzeuge, der hat ganz viele Schulklassen besucht, und da habe ich das so mitverfolgen können. Ich habe ihn auch 5 Tage lang intensiv interviewt, also lebensgeschichtlich interviewt. Das war richtig erschütternd. Also wenn man dann in so einer Zweier-, Dreier-Konstellation nochmal vertieft. Und zwar vertieft das, was er so als Standardnarrativ in die Schulen trägt. Also das war schon sehr deutlich. Er hatte da quasi eine Erzählung, in die er immer wieder zurückfiel. Das war so eine Standarderzählung, die an sich schon Schülerinnen, Schulklassen als extrem eindrücklich empfanden. Und das war für ihn ein inneres Bedürfnis, Zeugnis abzulegen. Es war dann, wie gesagt, spannend, dahinter zu kommen, nochmal hinter diese Standarderzählung. Aber da ging es ihm nicht darum, das einmal wiederzugeben, sondern sein Interesse war wirklich, der jüngeren Generation mitzuteilen: Ich bin hier Zeitzeuge, das ist so und so passiert, und ich sehe das heute so und so.
Wie hast du die Zeitzeugin da auch dann wahrgenommen?
Also ich fand es schon mal, ich finde es prinzipiell immer sehr beeindruckend, wenn ZeitzeugInnen einfach überhaupt sich den Mut zusammenfassen, darüber zu erzählen, weil es einfach auch was sehr Persönliches ist. Und ich glaube, was bei uns vielleicht auch nochmal ganz spannend war, dadurch, dass wir auch schon ein bisschen älter teilweise waren, sind vielleicht auch nochmal andere Fragen an sie gekommen, als vielleicht jetzt so immer in der Schule kommen. Für mich persönlich war es sehr, sehr emotional. Ich habe auch tatsächlich keine Frage gestellt, weil ich eigentlich nur tatsächlich einfach weinend auf dem Stuhl saß. Aber was bei ihr auch sehr beeindruckend war, man hat ihr gemerkt, dass sie sich nicht unwohl fühlt. Und wenn dann tatsächlich mal eine Frage kam, die ihr vielleicht zu persönlich war, dann hat sie auch abgeblockt. Also das war nie so dieses Bedrängnis von wegen, sie fühlt sich jetzt gezwungen, die Geschichte zu erzählen, hat aber auch klar gesagt, dass sie bei weitem nicht alles erzählt hat, weil wir uns dieses Schrecken einfach nicht vorstellen könnten, was da eigentlich wirklich alles passiert ist. Und hat dann natürlich auch nochmal den großen Appell an uns weitergegeben, dass wir gerade als junge Generation natürlich dran sind, da weiter Aufarbeitung und Aufklärungsarbeit zu machen, dass sowas eben nicht nochmal passiert.
Und Teil dieser Aufarbeitung ist auch, andere erinnerungskulturelle Projekte und Personen zu würdigen, die sich da verdient machen. Und das passiert in Tübingen seit einigen Jahren, auch seit 2002 mit dem Lilli-Zapf-Preis, der immer am 27. Januar verliehen wird, am Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, so auch im Jahr 2022. Vielleicht schauen wir zuerst noch mal ganz kurz in die Geschichte, der Anfang. Warum heißt der Preis Lilli-Zapf-Preis und wie ging das los? Und dann schauen wir uns an, was die Jugendgeiz damit zu tun hat.
Also Lilli-Zapf-Preis, es hat sich ein Verein zur Vergabe des Lilli-Zapf, damals Jugendpreises, 2001 gebildet. Carsten Kaut und andere, Christoph Hölscher, war dabei hier in Tübingen. Und da haben die jedes Jahr diesen Preis verliehen. 14 Jahrgänge gab es. Und dieser Preis ging immer an irgendwelche Jugendinitiativen, die zu einem bestimmten Thema sich engagiert haben. Also Courage war so ein Thema und ein spezielles Thema, eben erinnern an NS-Verbrechen in Tübingen. Dieser Verein hat sich dann 2017 aufgelöst und da haben wir bei unserem Verein Kulturgut gesagt, das ist eine Sache, die toll zu der Jugendgeiz-Qualifizierung passt. Und seitdem haben wir von Kulturgut diese Preisvergabe übernommen. Das Preisgeld, es sind jedes Jahr 1000 Euro, gibt der Landkreis Tübingen, der das Thema Erinnern an NS-Verbrechen auch als öffentliche Aufgabe auffasst und entsprechende Aktivitäten finanziert. Der Preis ist benannt nach Lilli Zapf. Lilli Zapf ist eine lange Zeit in Tübingen lebende Dame, ist 1982 gestorben, die zu einer Zeit, als man richtig gegen die öffentliche Hand, gegen eine gesellschaftliche Strömung schaffen musste, mit dem Thema hat sie die Biografien, die Schicksale Tübinger Jüdinnen und Juden akribisch zusammengetragen und aufbereitet in einem Buch, das heißt Die Tübinger Juden. Ist Anfang der 70er Jahre dann erschienen und wie gesagt, das war nicht wie heute. Wenn man heute mit dem Thema kommt, hat man große Unterstützung, wird sich nicht wirklich schwer tun, damit so ein Thema an die Öffentlichkeit zu bringen. Sie musste das erkämpfen, sozusagen gegen Widerstand. Widerstände, auch damals bei der Stadt und bei anderen. Und das hat sie mit großer Courage und Hartnäckigkeit getan und deshalb ist es, glaube ich, wirklich eine gute Wahl damals des Vereins gewesen, den Preis nach ihr zu benennen. Wir haben diesen Namen fortgeführt und im Hintergrund der Lilli Zapf Preisverleihung wirkt eine Jury, die wir, also ich, der Kollege aus dem Kreis Jugendreferat, gemeinsam betreuen, die aber sehr eigenständig, so ist die Aufforderung immer, umgehen soll mit dem Thema. Und diese Jury setzt sich zusammen einerseits aus Jugendgeiz, andererseits aus Engagierten der Jugendvertretungen im Gebiet des Landkreises Tübingen, also Jugendgemeinderat Tübingen, Mössingen, Rottenburg, das ist so in etwa die Zusammensetzung.
Und du bist auch drin, Linda? Was hast du bisher da schon machen müssen?
Also wir hatten bis jetzt zwei Sitzungen. Wir treffen uns morgen wieder. und es ist, ich finde es super interessant, mal in so eine Juryarbeit reinzugehen, weil das macht man im normalen Leben einfach gar nicht. Und ich fand es super interessant, mal zu gucken, okay, wie arbeitet so eine Jury? Wie wählt man die Nominierten oder die Personen, Gruppierungen aus, denen man irgendwie die man besonders würdigen möchte? Das fand ich super interessant. Da war jetzt dieses Jahr die Arbeit, glaube ich, für uns ein bisschen schwieriger, weil durch dieses ganze Corona und auch online war es einfach super schwierig, tatsächlich einfach Leute zu finden. Da haben wir auch, glaube ich, sehr, sehr viel drüber geredet, was machen wir jetzt, weil das ursprüngliche Thema dann auch so doch nicht funktioniert hat, wo man dann einfach auch mal in sehr kurzer Zeit schnell sich umorientieren muss, okay, was kann man stattdessen tun, wobei man natürlich auch viel lernt. Also wenn man in so einer kurzen Zeit sowas würdigt und organisieren muss, lernt man natürlich sehr viel auch an Organisatorischem. Was ich aber auch ganz toll finde, ist auch, dass dann wir als Jugendguides oder auch als Kulturgut e.V., da auch dieses Symbol setzt, okay, wir arbeiten nicht nur als Jugendguides, wir sind ein kleiner eigener Kreis, sondern da tatsächlich auch mit anderen Leuten, die gar nichts mit den Jugendguides zu tun hat, deren Arbeit würdigt. Und ich glaube, das ist auch super wichtig zu zeigen, okay, gerade in Aufklärungsarbeit über die NS-Vergangenheit muss man auch einfach zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Und das schafft der Preis auf jeden Fall.
Was habt ihr für einen Kriterienkatalog? Habt ihr irgendwie, wie arbeitet die Jury? Was habt ihr da quasi so ein Ranking oder wie kommt ihr dazu?
Das haben wir auf jeden Fall versucht gehabt, uns aufzubauen. Da merkt man aber auch, dass sowas tatsächlich auch gar nicht so einfach ist, irgendwie zu sagen, macht man jetzt irgendwie eine Altersbegrenzung, macht man eine Ortsbegrenzung, zu sagen, wir nehmen nur den Raum Tübingen. Wie weit geht man dann auch vom Alter her? Sagt man, man will wirklich nur junge Leute bepreisen oder auch ältere? Will man Einzelpersonen würdigen? Will man einen Verein würdigen, eine ganze Organisation? Das sind halt natürlich Fragen, die man da klären muss und was tatsächlich auch gar nicht mal so einfach ist.
Und es erarbeiten sich diese Jurymitglieder des Lilli Zapf Jugendpreises jedes Jahr aufs Neue. Das ist eigentlich mit die Haupttätigkeit tatsächlich, sich zu überlegen, was sind eigentlich die Kriterien, was ist uns wichtig.
Und was ist es dieses Jahr für euch?
Das können wir noch nicht sagen.
ist noch nicht final.
Es bleibt wahrscheinlich noch geheim, weil man natürlich auch dann das Endergebnis natürlich auch nicht vorne wegnehmen will und das natürlich auch irgendwo dann eine Überraschung auch ist.
Ja, aber du kannst ja schon sagen, was dir vielleicht wichtig ist oder was dir euch in der Jury, worauf ihr besonderen Wert legt. So ohne dass ihr jetzt nennt, dass irgendeine Gruppe oder irgendwelche KandidatInnen da zu nennen.
Das ist das Jahr tatsächlich deshalb schwierig, weil sich die Jury für etwas anderes, etwas Neues entschieden hat. Also es wird das Jahr, so viel kann man glaube ich sagen, nicht so eine Preisvergabe werden, dass dort jemand sein wird, dem man den Preis übergibt, sondern die Jury hat sich eine andere Form überlegt, wie sie das Geld einsetzen möchte, um das Thema Erinnerungskultur voranzubringen. Okay. So kann man sagen.
Genau.
Also kryptisch, aber ne, irgendwas wird, es wird eine Überraschung geben.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Überraschung dann zur Kenntnis zu nehmen.
Also am 27. Januar weiß man dann auf jeden Fall mehr.
Das wird sein, physisch vor Ort, online, auf Einladung.
Das ist tatsächlich wegen der Corona-Bedingungen begrenzt. Wir werden dort eine Veranstaltung voraussichtlich, momentan muss man immer noch zögernd argumentieren, haben. Wir werden vor Ort sein, auf dem jüdischen Friedhof in Wankheim. Dort wird es eine Gedenkveranstaltung geben, aber eben nur mit geladenen Personen. Dort werden die Jugendguides auch dabei sein, die ihre Zertifikate überreicht bekommen vom Landrat Joachim Walter. Und dann wird eben die Jury des Lilli Zapf Preises auch ihre Statements abgeben, wie sie sich dieses Jahr entschieden hat und was sie mit diesem Preisgeld machen möchte.
Am 27. Januar um wie viel Uhr?
16 Uhr.
16 Uhr, nur für geladene Gäste, aber das kriegt man dann im Radio oder in der Zeitung auch mit. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wolfgang Sanwald, Linda Kreuzer, Jugendguide, Lilli Zapf-Preis. Danke für euren Einsatz, danke für das Gespräch.
Danke, dass wir kommen durften.
Sehr gerne. Und toi, toi, toi für die weitere Arbeit natürlich.
Dankeschön.
Vielen Dank.